Guten Morgen. Guten Morgen an alle Gäste, an die Gemeinde. Kurz zu meiner Person. Ich bin 38 Jahre alt, lebe schon gefühlt seit immer hier in Jena und bin seit 18 Jahren verheiratet und habe drei wundervolle Kinder. Eins davon ist schon 17 und wird diesen August das Zuhause verlassen und Flügge werden. Und ja, was gibt es denn noch zu sagen? Seit meinem 15. Lebensjahr glaube ich an Gott und lebe mit ihm. Und ich liebe es zu predigen, denn ich liebe es, Menschen in Beziehung mit Gott zu bringen. Egal, ob sie jetzt nun gerade davor stehen, so wie in unserer Arbeit in Jena-Lobeder West im Plattenbaugebiet, oder ob sie schon seit Ewigkeiten dabei sind, 20 oder 30 Jahre Christen sind, ist es egal. Ich liebe es, Menschen in die Beziehung mit Gott zu bringen. Ja, meine Predigt, Jona. Ich habe dieses Buch letzten Sommer für mich entdeckt und ich finde dieses Buch einfach gigantisch. Also es hat alles, was so ein Abenteuerbuch, was so eine Abendlektüre haben muss, es ist einfach großartig. Dieses Buch hat für mich drei große Bilder und vor zwei Wochen haben wir uns das erste Bild von einem Boot, von einem Schiff angeschaut. Wer unbedingt eine Wiederholung dazu haben möchte, kann gerne es online sich dann mal anhören. Aber es ist nicht schlimm, wer den ersten Teil nicht gehört hat oder nicht mitgekriegt hat, wird heute dennoch alles mitbekommen, was er braucht. Genau. So, jetzt stehen wir vor diesem zweiten großen Bild, der Fisch, in diesem Buch. Und es ist nicht irgendein Fisch, es ist ein sehr großer Fisch. Auf allen Bildern, die zu dem Buch Jona gemalt werden, ist der Fisch furchterregend und riesig. Es lohnt sich da mal wirklich Kunstwerke anzuschauen. In der Vorstellung ist es wirklich ein Gigant. Er ist wie ein Seeungeheuer. Also es ist kein niedlicher Fisch, wahrscheinlich auch kein Wal, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein Monster. Dieser Fisch ist von Gott bestellt für dieses Kapitel. Und er hat eine einzige Aufgabe, er soll Jona verschlingen. Verschlingen heißt ja hastig, gierig, mit großem Hunger und in großen Bissen und ohne viel zu kauen, zu essen. Oder eben auch in einem Stück zu fressen. Es ist eine wirklich widerliche Vorstellung. Vers 1, und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Ich habe für euch einen Zeitungsausschnitt aus dem Jahr 1896. Ein Wal attackiert vor den Falklandinseln das Fangschiff Star of the East. Mit seiner Schwanzflosse fegt er den Matrosen James Bartley von Bord. Bartley versinkt in den Wellen. Seine Kollegen glauben, er sei ertrunken. Doch als sie den Wal mit Harpunen erlegen, an Deck hieven und ausnehmen, entdecken sie in seinem Magen etwas Zusammengekrümmtes, das Lebenszeichen von sich gibt, berichtet die New York Times am 22. November 1896. Es ist der vermisste Seemann, bewusstlos, aber am Leben. 36 Stunden habe Bartley im Inneren des Wals verbracht. Die Geschichte klingt wirklich bizarr. Genauso unglaublich und bizarr ist unsere Jona-Geschichte. Tatsächlich ist es so, dass an diesem Teil der Geschichte sich absolut die Geister scheiden. Wurde nun Jona von einem Fisch verschluckt oder ist das alles nur eine Metapher? Für mich spielt das gar keine so große Rolle, ehrlich gesagt, ob das jetzt nur eine Metapher ist oder nicht. Wenn es denn tatsächlich passiert ist, dann gibt es wirklich einen riesengroßen Spielraum für Wunder. Denn wir leben und glauben ja an einen wunderbaren Gott. Das Geschehen am Kreuz ist nun mal ein riesengroßes Wunder, ob wir das glauben oder nicht. Es ist auch ein Wunder, an das alle Christen dieser Welt glauben. Wenn es eine Metapher ist, dann ist es auch in Ordnung. Denn der Prozess, den Jona hier in seinem tiefsten Inneren durchmacht, ist echt und braucht einfach nur Bilder. Es braucht Bilder, in denen sich Jona ausdrücken kann, was in ihm so vorgeht. Die Krise, um die es hier geht, und den Prozess, den Jona durchmacht, sind echt und finden Ausdruck in diesem gewaltigen Bild. Wir waren alle irgendwann mal Teenager oder sind es immer noch. Und als ich so im Teenageralter war, kann ich mich sehr gut daran erinnern, habe ich total gern Tagebuch geschrieben. Ich habe dann so die Musik im Hintergrund laufen lassen und habe alle meine persönlichen und seelischen Erlebnisse festgehalten, in mir selbst reflektiert. Und die Worte rieselten nur so aufs Papier, wenn ich mein Tagebuch geschrieben habe. Jetzt später, wenn ich in diese Tagebücher hineinschaue, stelle ich immer mal fest, was es für großartige Psalmen sind, die ich da so geschrieben habe. Und genau so hören sich die nächsten Verse auch an, als ob wir einen Tagebucheintrag von Jona lesen würden. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Oh, ab hier wird es so richtig emotional und so richtig tief bewegend. Jona ist im Bauch des Fisches. Wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig auch die Augen dazu zumachen und euch gemeinsam mit mir die Szene euch vor das innere Auge malen. Die Innereien des Fisches haben einen strengen und stechenden Geruch. Ich bin an einem See groß geworden und wir haben sehr viel geangelt als Familie und ich habe sehr viele Fische auseinandergenommen. Und glaubt mir, das riecht nicht gut. Um ihn rum ist es glitschig, es ist dunkel, es ist ganz, ganz eng und er ist gefangen. Er kann aus der Situation nicht einfach so heraustreten. Er bekommt vielleicht so gar keine Luft. Was hört er wohl? Umgeben von Wasser und Schleimhaut. Vielleicht einen gleichmäßigen Schlag des Pulses oder dem des Herzens. Ich weiß es nicht, was man da so hört. Ich war nie in so einem Fisch drin, Gott sei Dank. Jedenfalls kann Jona sprechen, ob nun innerlich oder tatsächlich mit seinem Mund. Jona spricht zu Gott das erste Mal, seitdem er auf der Flucht ist. Und Gott hört ihn. Fast so, als seien beide in diesem Fisch, in Jonas persönlicher eigener Hölle. Wir erinnern uns, was hat Jona eigentlich in diese Krise, in diesen Fisch, in dieses Innere getrieben? Er bekommt am Anfang des Buches einen Auftrag. Geh zu der Stadt Ninive und verkündige ihr. Ich habe schon zu Anfang gesagt, er sollte etwas verkündigen. Er sollte etwas der Stadt erzählen. Es steht im Hebräischen nicht drin, dass er Gericht verkündigen soll. Er soll ihr etwas erzählen. Für Jona, der Gott kennt und der weiß, wie gnädig Gott zu seinem Volk war, als sie in Gefangenschaft gelebt haben, ist es klar, oh, da gibt es ganz viel Spielraum für Gnade für diese Stadt. Das wirft ihn völlig aus der Bahn. Er wird doch nicht wohl tatsächlich zu dieser Stadt, die Feinde Israels sind, die so viele abartige und wirklich, wirklich, wirklich bösartige Sachen tun. Er wird doch nicht denen die gleiche Gnade erweisen wie seinem Volk, das im Gegensatz zu diesen Tätern 400 Jahre lang Opfer waren. Ehrlich? Wirklich? Nicht mit mir. Nicht mit mir. Jona wird mit der Gnade Gottes konfrontiert. Gott ist gnädig. Jona steigt in ein Boot und in diesem Boot steigt er dann in den untersten Schiffsraum, um dem Ganzen zu entkommen. Und dann wird er auch noch von den Seeleuten ins Meer geworfen. Dort wird er von einem Fisch im Ganzen verschlungen und dann wird er in die Tiefe gerissen.
Wow,
was für ein Abgang. Und jetzt befindet er sich in seiner eigenen persönlichen Hölle. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Die Tiefe, das Meer, die Strömung, das Leben selbst, dort hat Gott Jona reingeworfen. Zumindest fühlt sich das für ihn so an. Die Wogen und Wellen, die Herausforderungen des Lebens und seine Krise umspülen ihn so richtig. Tatsächlich ist das so, egal ob es die Krise jetzt mit der Gnade ist oder mit irgendwas anderem, eine Krise bringt jeden Menschen genau an diesen Punkt, wo Jona ist. Das Leben passiert so an uns. Es fließt an uns vorbei. Wir sind so mitten daneben. Und wenn uns Dinge passieren, jeder von uns hier hat seine eigene Brille auf. Die einen eine rosa Brille, weil sie verknallt sind. Die anderen eine grüne Brille, weil sie irgendwie, keine Ahnung, die Umwelt so sehr lieben. Was auch immer. Aber jeder von uns hat so seine eigene persönliche Brille. Und jetzt mal eine Frage in die Runde. Wenn man eine gelbe Zitrone mit einer blauen Brille anschaut, welche Farbe hat sie? Ihr dürft gern reinrufen. Lauter? Ich habe ein Mikro, das ist ein bisschen unfair, ihr hört mich alle. Grün? Immer noch gelb, okay. Tatsächlich, ja, immer noch gelb. Das ist egal, welche Brille wir aufhaben. Die Zitrone bleibt immer noch gelb. Sie bleibt immer noch gelb. Und das ist nämlich das, was uns in Krisen führt. Das ist das, was Jona in die Krise geführt hat. Die Gnade Gottes. Das lesen wir so oft in der Bibel. Er ist barmherzig und gnädig. Egal zu wem. Er kann sich nicht verändern. Nur weil es das Volk Gottes ist oder eben nicht das Volk Gottes ist. Die Schöpfung, was auch immer. Für alle regnet es. Und für alle gibt es Sonnenschein. Egal wer wir sind, woher wir kommen. Und was wir auch immer tun, seine Gnade, die gelbe Zitrone, bleibt immer noch die gelbe Zitrone. Und das hat ihn in seine Krise geführt. Wie kann denn die Zitrone gelb sein? Der Leidensdruck, der bringt uns meistens dazu, die Dinge zu überdenken. Nochmal anders zu sehen. Unsere Brille mal abzunehmen, sie mal zu putzen und zu schauen, welche Farbe hat sie denn? Warum sehe ich das so? Dann geht's weiter und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Kennen wir das nicht auch? Hier kommt auch wieder die Brille zum Einsatz. Er sagt, ich bin verstoßen. Wen hat denn Gott schon mal verstoßen? Ich glaube, egal wie wir sind für Gott keine Überraschung. Wen hat er denn schon mal verstoßen? Aber wir kennen alle das Gefühl, wenn Gott sagt, ich bin da, und wir genau das Gegenteil davon fühlen. Und davon ist hier die Rede. Ich bin vor deinen Augen verstoßen. Seinem Gefühl nach ist er allein und verlassen und nicht verstanden. Wie kann denn ein liebender Gott verstoßen? Egal, was sein Gefühl sagt. Und dann sagt er etwas ganz Interessantes. Dennoch will ich nach deinem heiligen Tempel schauen. Was befindet sich denn in dem Tempel? Was befindet sich an dem Ort, wo er jetzt hinguckt? Jona versinkt in seinem Chaos und er ist von diesem Nass umgeben und von der Dunkelheit, widerlichen Gerüchen, fern von jedem Licht, fern vom festen Boden. Und dann schaut er zu dem Tempel. Was gibt es dort? Die tiefe Sehnsucht nach der Ordnung. Jetzt ist Chaos. Aber ich will wieder Ordnung in meinem Leben haben. Ich will nicht mehr, dass es sich so anfühlt, wie es sich anfühlt. Die Schönheit, die im Tempel ist. die ja jetzt völlig abwesend ist. Um ihn ist finster, er kann gar nichts sehen. Die Klarheit, die Gesetze, es ist alles ganz einfach. Wenn ich das und das tue, dann passiert das und das. Und hier ist alles außer Kraft gesetzt. Hier gibt es keine Gesetzmäßigkeiten in diesem Loch, in diesem Dunkel. Und natürlich auch die Gegenwart Gottes, die dort wohnt. Hinter diesem riesengroßen Vorhang, diese Gegenwart Gottes, die hier nicht ist. Hier ist gar nichts. Nach diesem Blick in diese Ferne zu diesem Tempel schweift, mit dem er dahin geschaut hat, kehrt er zurück in seine derzeitige Situation, da wo er ist. Und dann begibt er sich wieder in seine Emotionen und seine Gefühle. Die Wasser umringen mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meeresgras umschlang mein Haupt, zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Wow. Noch einmal gibt Jona zu verstehen, wie unausstehlich die Situation für ihn ist. Die Wasser, auf Hebräisch Tehom, bedeutet Urflut. Also er treibt es so richtig schön auf die Spitze. Die Urflut oder die alles Leben bedrohenden Chaoswasser. Das Wasser, das Leben spendet, verwandelt sich für ihn plötzlich in den bedrohlichen Tod. So krass ist für ihn diese Situation. So krass kann eine Krise sein, so tiefgreifend kann das gehen, dass wir das Gefühl haben, ich sterbe. Das Meeresgras umschließt seinen Körper. Es ist ein sehr drastisches Bild. Das ist ein sehr drastisches Bild, das an eine Wasserleiche denken lässt. Jona hat keine Hoffnung mehr. Dieses Wasser umringt ihn bis an die Seele, wörtlich die Kehle oder auf Hebräisch Nefesh und bedeutet Seele und bezeichnet das Leben im Allgemeinen. Also dieses Seegras, das ihn so umschlingt, zeigt einfach, wie es ihm so geht. Er sinkt zu den Gründen der Berge hinunter. Berge sind ein Sinnbild wieder für Probleme, Herausforderungen. Auch in diesem Bild unterliegt er ihnen voll und ganz. Das Drama findet seinen Höhepunkt in der Aussage, dass die Erde auf ewig hinter ihm verriegelt liegt. Für ihn gibt es kein Festland mehr, keinen festen Boden unter den Füßen, verriegelt. Er ist eingekapselt in diesem Fisch, in seiner Hölle. Für ihn gibt es keinen Ausweg. Wenn das Ganze jetzt ein Sinnbild ist, dann können wir hier erspüren, wie es Jona in seiner Gedankenkrise ergangen ist. Wir können dieser Krise nachgehen. Wir können diese Krise nachfühlen, nachempfinden und bis in die Tiefe mit ihm hinabsteigen. Wie er sich gefühlt haben muss, wie tief es ihn erschüttert, wie enttäuscht er von Gott ist. Obwohl Gott nie ein anderer war. Er ist enttäuscht von ihm. Die Täuschung ist hier vorbei. Die Täuschung ist verpufft. Bildungssprachlich, er ist desillusioniert. Das, was er sich vorgemacht hat, ist verpufft. Das ist das Gute an Krisen. Das ist wirklich, wirklich gut. Dann können wir die Dinge wieder neu bewerten, neu betrachten, neu einordnen. Und jetzt heißt es, da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Was ist mit Jona passiert? Mittendrin, mitten im Vers. Was hat sich da bitte verändert? Jona fühlt und weiß sich jetzt plötzlich erhört. Das Gebet kommt in Gottes Gegenwart. Was auch immer das Geheimnis dieses heiligen Momentes ist, Jona fühlt Gottes Gegenwart. Er erkennt da unten etwas Wunderbares, wie viele seiner Vorfahren vor ihm auch. Wir haben an das Volk Gottes gedacht, was aus Ägypten herausgeführt wurde. Als sie durch das Meer gegangen sind und wirklich trockenen Fußes da standen, hatten sie endlich Hoffnung. Was haben sie gesungen? Sie haben über die Gnade gesungen. David, der fremdgegangen ist und dann ein Kind verloren hat, hat direkt danach ein Lied über die Gnade geschrieben. Der Vater Abraham, oh, er hat auch die Gnade so sehr gebraucht. Ein Versprechen hat er von Gott bekommen. Und für dieses Versprechen hat er solche Wellen in seinem Leben erlebt. Er hat Gnade gebraucht, um daran zu glauben, dass er ein Kind bekommen wird. Und auf diesem Weg hat er so viel Blödsinn gemacht, er ist sogar seiner Frau fremdgegangen und hat noch ein Kind bekommen, was ihm nicht versprochen war. Er hat Gnade gebraucht und hat am Ende tatsächlich sein Kind bekommen. Und nun reiht sich Jona da ein. Wie alle anderen, wie auch wir hier, erlebt er eine Krise und hat die Möglichkeit, am Grund dieser Krise die Gnade zu finden. Dann spricht er weiter, die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Götzen. Das hebräische Wort heißt hier Elil und übersetzt heißt das nichts, nichtig. Also Ehebruch oder Götzenverehrung bedeutet nichts anderes, als dieses wunderbare Angebot des Lebens mit Gott einfach auszuschlagen, gegen das Nichts einzutauschen. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Hier sind die Götzen und hier ist die Gnade. Und jetzt befinden wir uns hier auf dem Gipfel der Geschichte. Es geht nicht mehr höher. Es ist das Herzstück dieses Buches mit dieser Aussage der Gnade. Und es ist das Herzstück meiner Predigt. Gnade, das hat er dort in diesem Fisch gefunden. Das Wort heißt auf Hebräisch Hesed. Es ist das Wort, was in der Bibel am allermeisten gebraucht wird. Es gibt kein anderes Wort, nicht Sünde, nicht Ungerechtigkeit, nicht irgendwas anderes, sondern dieses Wort, Gnade. Es ist einer der wichtigsten Begriffe der Bibel. Es gibt kein zentraleres Konzept im Leben eines Christen als die Gnade. Gnade verdienen wir nicht, sondern wir können nicht ohne sie leben. Nur durch die Gnade Gottes wird der Glaube an Gott lebendig. Wie wurde dieses ursprünglich ausgedrückt? Was steht denn eigentlich hinter dem Wort Hesed? Darf ich mal fragen, wer sich das letzte Mal mit dem Wort Gnade beschäftigt hat? Okay, schön, dass wir heute drüber reden. Gnade bedeutet Zuneigung, Zuwendung, Wohltat, Dank. Anmut, Freundlichkeit, Gnade im Sinne von Vergebung, Güte. Zu 90% bedeutet dieses Wort Intimität und Freude. Einfach dieses ganz nah beieinander sein und Freude übereinander empfinden. Haben, wissen, Freude. Hesed ist die gegenseitige, freundliche, herzliche, gütige Zuwendung von Mensch zu Mensch oder zwischen Gott und Mensch oder von mir zu mir. Dass ich mir selbst mich freundlich zuwende. Ich habe euch gesagt am Anfang, im ersten Teil, dass dieses gesamte Buch in einem Vers zusammengefasst werden kann. Das, was Jesus gesagt hat. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und hier ist das. Die gegenseitige, freundliche, herzliche, gütige Zuwendung von Mensch zu Mensch oder zwischen Gott und Mensch oder von mir zu mir. Das ist Gnade. Als gläubige Menschen kennen wir natürlich alle die rettende Gnade. Diese 10% von der Wortbedeutung, die rettende Gnade. Es gibt natürlich kein anderes Ticket in den Himmel als den Glauben an Jesus. Den Glauben daran, dass er für unsere Sünden gestorben ist und wir nun frei sind durch ihn. Aber es sind nur 10% dieser Wortbedeutung. Das ist nur, also in Schritten, ja, ist das nur ein Schritt, ich glaube. Und was kommt danach? Hört die Gnade dann plötzlich auf? Nein, sie hört nicht auf. Ich hatte überlegt, ob ich hier noch ein paar Geschichten aus der Bibel anführe. Und dann dachte ich, nee, ich erzähle euch, glaube ich, ein bisschen aus meiner persönlichen Geschichte. Ich bin in einer Familie groß geworden, in der der Glaube überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ich bin in der UdSSR geboren und habe dort 10 Jahre verlebt und das im absoluten Atheismus. Also für meine Familie gab es keinen Gott. Und wir hatten tatsächlich in unserer Stadt so gläubige Menschen, Baptisten. Und das Einzige, was ich als Kind gehört habe, Baptisten essen ihre Kinder. Warum auch immer die Leute das verbreitet haben. Wahrscheinlich als Abschreckung einfach. Ne? Und als wir nach Deutschland zogen, da gab es einfach unglaublich viele Beziehungsabbrüche und das war auch sehr schrecklich für mich, als wir dann ankamen, Wurzeln zu schlagen, die Sprache zu lernen. Und wir sind dann auch noch in das Plattenbaugebiet Jena Lobeda eingezogen und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war eigentlich prädestiniert dazu, so ein richtiges Lobeda-Kind zu werden. So mit allen Folgen, mit allen Schwierigkeiten und irgendwann, da kam ich natürlich in die Pubertät, bin Teenager geworden und dann war das für mich so interessant, wie meine Eltern das Leben angegangen sind und da muss es doch noch mehr geben. Und irgendwie habe ich mich dann gefragt, gibt es denn dann einen Gott? Gibt es etwas, einen übergeordneten Sinn, für den man so leben kann oder nicht? Und tatsächlich bin ich sehr dankbar, dass Gott auch ziemlich schnell diese Frage beantwortet hat. Ich glaube, innerhalb eines Jahres durfte ich dann das christliche Zentrum Lichtblick besuchen und dort Gott kennenlernen und habe mich ziemlich schnell dafür entschieden, mit diesem Gott will ich mein Leben leben. Und dann, als man dann anfing, so Gemeinden zu besuchen und heimisch zu werden in Gemeinden, habe ich ziemlich festgestellt, oh, die sind alle irgendwie besser als ich. Die haben alle eine bessere Herkunft, denen ist der Glaube in die Wiege gelegt und irgendwie wissen die sich immer, wie sie sich zu verhalten haben, das Richtige zu tun haben. Und dann kam das schlechte Gewissen, das schlechte Gefühl und irgendwie natürlich auch meine eigenen Krisen. Und dann dachte ich, ich weiß auch nicht, also irgendwie Gemeinde, bin ich wirklich ein Kind Gottes? Bin ich wirklich, also kann ich dem gerecht werden, was da jeden Sonntag und so die Woche über von mir erwartet wird? Und dann habe ich mich an Gott gewandt mit dieser Frage. Bin ich wirklich dein Kind? Du hast dir mich ausgesucht? Und eines Nachts hatte ich diesen wunderbaren Traum. Und so wie Jona in diesem Fisch, so hatte ich mein Gnadenerlebnis, mein ganz Besonderes. Ich hatte einen Traum. Ich habe davon geträumt, wie ich einen Raum betreten habe. Es war ein Wohnzimmer mit einem Kamin und dieser Raum wurde immer größer und immer größer und irgendwann verwandelte sich das so ins Weltall. Ja? Und dann stand ich da und habe diese Sterne angeguckt, diese Pracht und dachte mir, oh, ist das schön, ist das schön. Und dann wandte sich mein Blick nach oben und dann habe ich zur Decke geguckt und diese Decke hatte komischerweise eine Art Luke, durch die man durchgucken konnte. Und in diesem Moment dachte ich, verdiene ich das hier zu stehen? Ist das wirklich in Ordnung? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Und dann sehe ich diese wunderbare Hand, die durch diese Luke greift. Und ehrlich, diese Hand hat mich seitdem nie wieder verlassen. Ich kann mich auf diese Hand verlassen. Ich spüre sie, wenn es mir nicht so gut geht. Ich spüre sie hinter mir, vor mir. Und in dem Moment, als ich aufgewacht bin, wusste ich, es ist die Gnade. Ich verdiene es nicht, zu Gott zu gehören. Ich verdiene es nicht, ein gutes Leben zu leben oder wie auch immer. Aber solange ich das habe, ist alles gut. Es ist wirklich alles gut. Und im Laufe der Jahre kamen immer mehr Bilder, um diese Gnade zu begreifen und zu verstehen. Und für ein Bild bin ich sehr dankbar, das Bild eines Hauses. Dass ich wie ein Haus bin und in mir gibt es viele Gerätschaften. Kühlschrank, aus dem ich mich versorgen kann, alles Mögliche, was ich so zum Leben brauche. Aber all diese Gerätschaften, all das funktioniert nicht, wenn es keinen Strom gibt in diesem Haus. Und so ist die Gnade, der Strom. Ich kann meinen Kühlschrank anschließen und kann anschließend ein kühles Getränk daraus holen. Die Gnade ist da und hilft uns. Einer der wichtigsten Begriffe der Bibel ist Gnade. Es gibt kein zentraleres Konzept im Leben eines Christen als Gnade. Und diese Gnade überströmte Jona. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern, was ich gelobt habe. Das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch und er spie Jona ans Land. Das Verb ausspeien, das passend auch ekelerregend mit Kotzen übersetzt werden kann, in gewisser Weise auch einen würdelosen Umgang mit Jona zum Ausdruck bringt. Jona ist sozusagen das Erbrochene des Fisches. Jona ist von Gnade erfüllt und so kann ihn seine eigene innere Hölle nicht mehr festhalten. Die Gnade verändert ihn so sehr, dass die Bitterkeit von ihm weicht. Und der Fisch kann nicht anders, als ihn zu erbrechen. Und Jona gelangt so zurück auf das trockene Festland, das zuvor im Seesturm allein durch menschliche Handlungen nicht erreichbar war. Der Gott, der Jona zuvor als Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat, bekannt gemacht worden war, bringt ihn wieder zurück eben an das Festland. Und hier an der Stelle gibt es noch etwas zu diesem Fisch zu sagen. Das Bild von Jona und dem Fisch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und in ein viel größeres Bild zu setzen. Und ganz ehrlich, wenn man das tut, wird dieses Bild zu einem Puzzlestück. Denn Jesus selbst vergleicht sich mit Jona. Der Teil dieser Geschichte ist zweideutig zu sehen. Jesus vergleicht sich mit Jona und identifiziert sich mit Jonas Erleben in diesem großen Fisch. Warum? Wir reisen noch mal ganz kurz ins Matthäusevangelium, ins Neue Testament. Und Jesus hat dort eine Begegnung mit den Pharisäern. Zuvor geschehen da allerhand Dinge. Jesus hält eine Predigt von den guten und den schlechten Baum. Er erklärt den Heiligen Geist. Er tut Wunder, er befreit besessene Menschen. Und er beantwortet auch die Sabbatfrage. Also er gibt den Menschen Zuneigung und Zuwendung, eben diese Gnade. Diese Menschen, die dort gelebt haben, haben sich danach gesehnt. Die hatten eine Lebenssituation, die unausstehlich war unter der Besatzung der Römer. Und er sieht sie als ganze Persönlichkeiten mit ihren Problemen, mit ihren Zielverfehlungen. Und er ist ihnen dennoch wohltätig. Er bringt ihnen Freundlichkeit, Güte und die Gnade entgegen. Da antworteten etliche Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Vor ihren Augen ist schon so viel geschehen. Heilung, Befreiung, viele Menschen gewinnen ihren Lebenssinn. Tausende wandern Jesus hinterher, die Synagogen werden gefüllt, die Menschen nehmen Platz, so wie heute. So viele Menschen sitzen da und hören Gott zu, was vorher überhaupt nicht möglich war. Und Gott gibt ihnen sogar zu essen. Und das alles erleben die Pharisäer. Und jetzt stehen sie hier, diese religiösen Fanatiker, diese gesetzestreuen Heuchler und die Gegner dieser Gnade und fordern ein Zeichen. Er erwidert ihnen und spricht: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Oder mit den Worten von Jona: Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. So vergleicht er die. Es gibt nichts, nichts, was Jesus Blut so in Wallung gebracht hat, wie die Bösartigkeit und die Heuchelei dieser Pharisäer. Jesus hat keinen einzigen Menschen verurteilt, der wirklich Mist gebaut hat. Ich weiß nicht, fällt euch irgendeiner in der Bibel ein, im Evangelium, irgendeiner, dem es schlecht ging und Jesus hat ihm gesagt, da hättest du mal früher drüber nachdenken müssen. Irgendeiner? Mir auch nicht. Witzigerweise waren die Pharisäer so bösartig, dass sie es sogar einer Frau nachgestellt haben, jemanden hingeschickt haben, der sie beobachtet hat, wie sie fremdgegangen ist, um sie dann hinterher vor die Leute zu zehren, sie dafür zu bezichtigen, zu verurteilen, dann zu sagen, jetzt dürft ihr Steine werfen. Er war immer gnädig. Gott hat sich den Menschen zugewandt. Egal wann. Er hat sich immer den Menschen zugewandt. Zuwendung zueinander und zu Gott und zu sich selbst zu lieben, das ist der Zweck unserer Existenz. Vom Beginn an der Weltgeschichte und von meiner eigenen, ganz eigenen persönlichen Geschichte. Nicht zu gucken, was habe ich heute falsch gemacht oder was hat der andere jetzt blöd gemacht, wo liegt da sein Fehler? Er ist immer wieder wütend geworden über dieses Pack von den Pharisäern. Die haben sich sogar an das Kleinstgeschriebene im Gesetz gehalten. Sie haben ihr Leben auf den Kopf gestellt, um nach außen zu glänzen und haben von anderen Menschen erwartet, absolut sündlos zu sein und in Perfektion zu leben. Wer kann das bitte? Das erwartet noch nicht einmal Gott. Denn sonst wäre er nicht ans Kreuz gegangen. Die Pharisäer haben die Gnade verlassen und haben anderen Menschen den Weg dazu versperrt. Ich kann nicht anders. Ich muss an dieser Stelle mal die Frage stellen, unsere Kirchen, unsere Gemeinden und die heilige Ordnung, die wir so jeden Tag haben oder jeden Sonntag, wie hoch halten wir die Schwellen für andere Menschen, die nach Gott suchen? Jesus antwortet, es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Jesus erlebt seinen Riesenfisch. Wir wissen, dass dieser Fisch real und echt war. Die Kreuzigung und der Abstieg in das Totenreich. Jesus macht seine Krise durch. Seine Krise ist aber anders gelagert. Jona versteht die Gnade Gottes nicht und um diese zu verstehen, macht er den Abstieg in den Fisch. Jesus hat die Gnade, versteht sie und lebt sie und macht den Abstieg, damit jeder Mensch davon leben kann. Und dann sagt er was ganz Krasses. Ich finde, das ist richtig harter Tobak. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Diese Stadt, die absoluter Täter ist, wird Gericht halten über die Pharisäer und über alle die, die sich da einreihen. Ist das nicht krass? Jeder von uns hat die Freiheit, sein Leben so zu leben, wie man es leben möchte. Wir können es mit Gott oder auch ohne Gott leben. Denn diese Freiheit gibt uns Gott, schon von Anfang an der Schöpfung. Du kannst vom Baum essen oder nicht. Es ist deine Entscheidung. Es gibt für alles, was wir tun, natürlich eine natürliche Konsequenz. Dennoch gibt es aber kein größeres Verbrechen, als den Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, den Weg zu Gott mit sinnlosen, Gesetzen und Heucheleien zu verbauen. Den Menschen zu sagen, wie sie zu sein haben, um eine Kirche zu betreten, oder den Menschen, die gestrauchelt sind, zu erklären, wie sie ihre Krisen zu durchleben haben oder wie sie sich am besten noch in der Krise zu verhalten haben. Jeder von uns hat seinen ganz eigenen Lebensweg mit Gott. Jona hat die Gnade auf dem Grund des Meeres im Bauch des Fisches begriffen. Die Menschen von Ninive haben es durch eine einzige Predigt begriffen. Ich habe es mit 15 das erste Mal begriffen. Dann mit 17, dann mit 20, dann mit 22, dann mit 30 und werde es morgen immer noch neu begreifen müssen. Einer der wichtigsten Begriffe in der Bibel ist die Gnade. Es gibt kein Wort, das häufiger ausgesprochen wurde von Gott, von Menschen. Es gibt es nicht. Es gibt kein zentraleres Konzept im Leben eines Christen als die Gnade. Paulus sagt, wer die Gesetze predigt, der predigt den Tod. Wir müssen uns damit beschäftigen. Nicht, wie ich mich sozial korrekt verhalten kann oder wie ich dies und jenes einhalten kann oder wie ich die Maschinerie in der Gemeinde im Leben erhalten kann oder. Nein, die Gnade. Das ist das einzige Konzept, was für einen Christen zählt. Nur durch die Gnade Gottes werden die Fehler beseitigt und unsere Herzen besänftigt. Dankeschön fürs Zuhören.